Jo Leute, ja, grüßt euch. Willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Ja, schön, dass ihr zur nächsten Wettkampf-Diät-Folge wieder eingeschaltet habt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, diesmal auch in einem anderen Setup. Wir haben uns jetzt hier extra für die Folge im Rhein-Gym in Köln eingemietet, jetzt extra für die Folge. Ich weiß nicht, bist du schon mal hier gewesen? Hast du eben gesagt, nee, noch nicht, ne?
Ich war noch nicht hier, das erste Mal. Ist ein richtig, richtig cooles Gym. Wir konnten uns noch nicht genau umsehen, aber man sieht hier schon richtig, richtig viele und stabile Wacks und ey, heftiges Podcast-Equipment. Also ich glaube, der Sound sollte optimal sein in dieser Episode.
Ja, definitiv. Ich denke auch. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ich war 2019, also Ende 2019 schon mal hier gewesen, im Oktober, als der Insanity hier war, weil ich ja auch ein paar Kollegen aus dem Powerlifting bei mir aus dem Gym habe und dann sind wir halt gemeinsam hingefahren. Ist schon ein richtig nices Event, muss man schon sagen. Feiere ich auch einfach, ist halt nochmal eine ganz andere Stimmung als jetzt zum Beispiel auch auf einem Bodybuilding-Wettkampf. Da kenne ich das Gym so ein bisschen, also vor dem Umbau, also das, was man jetzt hier von uns aus, von der Empore hier oben sieht, stand damals oben noch nicht. Da gab es quasi nur die Area davor, aber damals trotzdem schon super nice gewesen und jetzt natürlich dann dementsprechend nochmal ein bisschen ausgebaut und verbessert. Also von daher schon ein richtig nice Ding auf jeden Fall. Ja.
Ja, echt schön, viel Platz und es gibt auch hier Grünflächen, wo dann auch nichts steht. Also es ist echt sehr weiträumig und ja, ich bin echt mal gespannt auf das Equipment gleich. Wir trainieren ja jetzt schon sehr, sehr lange im Home Gym und ja, vielleicht kommen wir auch mal wieder in den Genuss der ein oder anderen Übung, wenn uns das denn gestattet ist. Aber ja, heute geht es ja ein bisschen jetzt erstmal um die Wettkampfdiät und wir haben uns ja auch Fragen von der Community eingeholt.
Genau.
Da haben wir auch ein paar.
Genau, im Titel sind es jetzt 13 Weeks out. Bei dir sind es jetzt ja, gibt ja mehrere Zeitpunkte. Wenn man jetzt den ersten Warm-up-Wettkampf nimmt, sind es 10 Wochen. Wenn man jetzt von der GNBF rechnet, sind es ja für dich, glaube ich, 17 Wochen out. Bei mir sind es ja jetzt müssten es knapp 30 Wochen 30. sein, genau, die ich jetzt out bin, aber bei dir sind es ja, also es rückt ja schon immer näher, sage ich jetzt mal, zumindest mal der erste Warm-up-Wettkampf. Ich weiß nicht, wie geht's dir aktuell damit? Bist du schon ein bisschen nervös? Hast du schon ein bisschen Kribbeln in den Fingern jetzt so, wenn du merkst, okay, es geht jetzt schon langsam hin, wieder auf die Stage?
Also mir geht's sehr, sehr gut damit, weil die Wettkampfplanung jetzt deutlich konkreter geworden ist. Eine lange Zeit ist halt auch immer so eine gewisse Ungewissheit einfach mit der ganzen Sache mitgeschwungen und das hat mir auch nicht so, wie sage ich das, nicht so das hundertprozentige Commitment gegeben, dass ich jetzt sage so, hey, ich mache jetzt alles zu 100% perfekt. Habe ich Gas gegeben und habe mir Mühe gegeben, aber jetzt, wo ich mich auch für die Wettkämpfe schon angemeldet habe, mein Jahresbeitrag für die GNBF-Mitgliedschaft wieder überwiesen habe, das Startgeld bezahlt habe und so, jetzt ist das Ganze nochmal deutlich, deutlich konkreter geworden und das finde ich extrem geil, also das macht mir echt gibt mir einfach richtig, richtig Feuer gerade. Also es sind jetzt, wie gesagt, noch 10 Wochen bis zum ersten Wettkampf. Der wird in Holland stattfinden. Das ist die INBA. Und das wird ein Warm-up-Wettkampf sein, wie du schon gesagt hast. Also in 10 Wochen werde ich noch nicht die beste Form erreichen. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich nehme das mit, um halt so ein bisschen Bühnenzeit mitzubekommen. Auch Peak-Week-Strategien schon mal durchzuplanen und einfach so ja auch dieses ganze Prozedere, um den Wettkampf rumzuerleben, ne? Die Anreise, die Vorbereitung, da spielt ja wirklich sehr, sehr viel mit rein. Gut, Holland ist für mich jetzt noch ein Heimspiel, da fahre ich, glaube ich, knapp 3-4 Stunden mit dem Auto hin.
Ja, das ist immer entspannt.
Ja. Verbringe ich dann hoffentlich schönes Wochenende, aber ich denke mal, das wird ein sehr, sehr cooles Event, weil da natürlich auch noch nicht so der Druck da ist, aber ja, 10 Wochen ist nicht mehr viel Zeit und ich will dann mich natürlich auch nicht blamieren oder total fett in Anführungszeichen auf der Bühne stehen. Deswegen habe ich die Maßnahmen jetzt echt nochmal so ein bisschen angezogen oder bin halt auch einfach generell nochmal deutlich genauer mit dem Training, mit der Ernährung. Mach mir auch selber da so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen mehr Druck, aber alles ist so ein bisschen präziser, genauer geplant und so ein bisschen strukturierter auch. Also das läuft gerade wirklich ziemlich gut. Und dann habe ich in 13 Wochen den nächsten Wettkampf, der wäre dann in Ungarn. Auch von der INBA ein Wettkampf. Da müsste ich dann fliegen. Und in 16 Wochen wäre ein weiterer Wettkampf der BNBF in England.
Oh, nice.
Das wäre dann der letzte Wettkampf vor meinem Hauptwettkampf der GNBF. Dann in ungefähr 17 Wochen dann in Bad Fallingbostel oder so. Das ist so zwischen Bremen und Hamburg.
Okay,
also ja, auch hier in Deutschland. Und damit würde ich dann vermutlich meine Wettkampfsaison abschließen. Deswegen so die ersten beiden. Da wird die Form vielleicht noch nicht so bei 100% sein, aber dann vor allem bei der BNBF und bei der GNBF, da will ich dann wirklich absolute Bestform erreichen.
Ja, sehr nice. Ja. Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Bei mir ist es jetzt ja auch so, mein Minicut ist jetzt ja so langsam auch schon wieder beendet. Ist auch richtig gut verlaufen bisher, muss man wirklich sagen. Also die Verlustrate ist dann doch bisschen ausgeartet, kann man fast schon sagen. Also es sind ja teilweise sogar 2% pro Woche gewesen, also schon recht aggressiv. Mhm. Aber ich muss halt sagen, ich kam wirklich richtig gut damit zurecht. Was mir jetzt auch selber jetzt so rückblickend in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, jetzt so langsam kommen auch diese Routinen noch wirklich in meinen Alltag mit rein. Also dass die Mahlzeiten ein bisschen strukturierter über den Tag verteilt sind, dass ich das jetzt schon einfach ein bisschen routinierter das Ganze angehe. Ist eigentlich auch ganz nice, das schon so ein bisschen vor der eigentlichen Prep sich das so langsam schon ein bisschen anzugewöhnen. Wird mir später bestimmt auf jeden Fall auch helfen. Mhm. Und die Diät lief trotz meiner doch relativ stressigen Woche, kann man jetzt sagen, doch eigentlich recht gut.
Hat's einen Autounfall, ne?
Ja, genau. Mir hat eine Frau die Vorfahrt genommen gehabt. Ich bin dann voll in sie reingescheppert. Das Ganze wurde jetzt halt auch über einen Anwalt daneben abgewickelt. Das heißt, da war halt relativ viel E-Mail-Verkehr, bis relativ viel Stress war dann jetzt durch das Ganze drumherum eben auch gewesen. Und dann wusste ich halt noch, dass ich ja gestern noch den
Für alle, die jetzt hier auf YouTube zuschauen, vielmehr, wir haben ja auch ein Screen, wo wir ja so ein bisschen was abbilden können. Wir hatten jetzt gerade das Intro laufen, jetzt sieht man hier eine Weltkugel. Also ja, vielleicht bietet es sich an, jetzt auch mal bei YouTube einzuschalten, wenn ihr gerade bei Spotify oder so reinhört, weil dann habt ihr noch, sag ich mal, die Visuals dazu und sieht schon ziemlich nice aus hier, das Setup hier im Rhein-Gym. Aber ja, jetzt läuft hier eine Weltkugel, keine Ahnung, ist auch egal.
Ja, lassen wir gerade einfach so, würde ich sagen, oder? Was ich gerade sagen wollte, ich hatte gestern auch noch meinen Arzttermin gehabt, da hatten wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen gehabt. Also es ist jetzt relativ eindeutig, was jetzt mit meiner Schilddrüse tatsächlich ist. Es ist jetzt sehr wahrscheinlich ein Hashimoto. Mir wurde jetzt gestern nochmal Blut abgenommen. Da wurde jetzt quasi genau speziell auf diesen Krankheitsverlauf quasi hingetestet, aber die Ärztin meinte auch, also ich war jetzt bei einer Nuklearmedizinerin gewesen, die sich auch darauf spezialisiert hat, die meinte auch, ja, es ist relativ eindeutig, was das Ganze angeht. Sie testet das einfach jetzt nochmal, sichert sich quasi eben mit dem Blutbild einfach nochmal ab und dann wird das Ganze wahrscheinlich dann auch einfach über Tabletten eingestellt werden. Okay. Bin ich eigentlich auch relativ froh drüber, dass das Ganze jetzt auch langsam über die Bühne ist, dass ich jetzt langsam auch so ein bisschen Gewissheit habe, was das Ganze jetzt ist. Ich habe auch nochmal mit einem Kollegen von mir drüber gesprochen gehabt, von dem wusste ich tatsächlich nicht, dass er auch ein Hashimoto hat. Das ist jetzt in der letzten Woche spontan aufgekommen, da habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Und er hat mir halt auch so ein bisschen Hoffnung in Anführungszeichen gemacht, dass das Ganze relativ schnell besser wird auch, sobald man daneben auf die Tabletten eingestellt wird. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Dass ich dann da auch so ein bisschen Gewissheit habe, dass das dann jetzt relativ schnell auch wieder ein bisschen besser wird, ja, genau.
Sehr gut, das freut mich. Hat die Ärztin noch gesagt, was man vielleicht sonst noch so machen kann oder regeln das komplett die Tabletten?
Stress ist natürlich immer so ein Faktor, wo sie gesagt hat, ja, da kann man auch immer sehr, sehr viel mitmachen, dass man einfach guckt, dass man den Stresspegel halt so gering wie möglich hält. Ich meine,
das ist ein bisschen ein Problem, wenn man halt ambitioniert Kraftsport betreibt. Ich meine, der Trainingsstress, den wir hervorrufen müssen, um halt Fortschritte zu erzielen, der ist halt auch entsprechend hoch. Also wenn du halt ambitioniert Kraftsport betreibst, dann hast du immer so ein gewisses Stresslevel, weil das Training ja per Definition ein Stress für den Körper ist. Deswegen, das kann man natürlich nicht komplett minimieren, aber so abseits vom Training kann man da natürlich drauf reagieren. Und
ja, auf jeden Fall. Das, was ich noch in Eigenregie noch quasi mit dazugenommen hatte, weil ich mich so ein bisschen eingelesen hatte, war L-Tryptophan bzw. 5-HTP, weil das halt so eine Vorstufe von Serotonin ist, das ja dann über die beiden Stoffe dann quasi zu Serotonin umentwickelt wird, also quasi von L-Tryptophan zu 5-HTP und dann eben über Umwege halt zu Serotonin, dass das die ganze Schilddrüsengeschichte auch so ein bisschen begünstigen kann. Das war so ein Eigenversuch von mir, wo ich sagen muss, der hat auch ein bisschen Besserung auf jeden Fall gebracht. hat der Ärztin tatsächlich nichts gesagt, weil sie hat auch gefragt, ja, nehmen Sie sonst noch irgendwas ein? Dann habe ich halt so ein paar Sachen aufgezählt, die ich halt so standardgemäß halt einfach mit drin habe, jetzt so Omega-3 und sowas eben. Und dann hatte ich auch gesagt, dass ich L-Tryptophan noch und 5-HTP noch dazu nehme. Hat sie jetzt nichts weiter dazu gesagt, aber ja, kann natürlich auch sein, dass es jetzt so ein bisschen einfach der Placebo-Effekt ist, dass ich mir das Ganze vielleicht auch einfach nur ein bisschen einbilde oder einrede, dass es mir hilft. Aber selbst wenn es so ist, ja, wie gesagt, es hat mir auf jeden Fall auch ein bisschen weitergeholfen, kann ich schon sagen, ja.
Ja, Placebo nimmt man immer mit.
Ne? Ja, voll.
Ich habe auch bewiesen, ja, dass der Placebo-Effekt real ist und ja, wenn man den mitnehmen kann, dann macht man das natürlich, ne?
Ja.
Ich muss sagen, meine letzten Wochen waren auch sehr, sehr stressig, weil ich jetzt umgezogen bin.
Ja.
Ja, ziehe jetzt mit meiner Freundin zusammen, nach über 5 Jahren Beziehung schon.
Ja.
Also so, wir hatten schon länger die Möglichkeit, so finanziell hat das immer gepasst, aber wir haben halt nicht so richtig was gefunden. Mhm. Meine Freundin will sich auch einen Hund holen, da musstest du gucken, ne, dass ja, natürlich klar, auch Haustiere erlaubt sind. Wir brauchen entsprechend Platz. Sie kann jetzt auch im Homeoffice arbeiten. Mhm. Das heißt, wir brauchen ein ordentliches Arbeitszimmer und so.
Ja.
Und da sind wir jetzt ja fündig geworden, relativ in der Nähe von meinem alten Wohnort. Ich bin jetzt, glaube ich, auch 3 Minuten schneller bei meinem alten, bei meinem aktuellen Gym, was ich natürlich nicht nutzen kann.
Ja.
Aber ja, da war ich jetzt die letzten Wochen enorm beschäftigt mit dem Umzug. Mhm. Abkleben, streichen.
Ja, ich kenn's, ja.
IKEA-Touren und Schränke aufbauen und so. Mhm. Das war jetzt während der Wettkampfdiät schon eine wilde Sache, sage ich mal.
Ja,
also eigentlich sagt man ja so, oh, Umzug, das ist so total schön, ne, sich da einrichten und so. Mhm. Und ja, fand ich irgendwo auch, aber die praktische Umsetzung hat mich dann schon genervt. So.
Ja.
Ich musste ein paar mehr Rest-Days einlegen. Mhm. War auch mit der Ernährung ehrlich gesagt nicht so on point über die Tage.
Ja.
Waren halt immer echt bis spät in der Wohnung und ne, haben halt da gemacht und getan. Und ja, wir wohnen jetzt da direkt neben der L'Osteria im Prinzip, haben dann da auch mehrmals bestellt. Also ich war, glaube ich, dann so über 4 Tage ungefähr, eher so auf Erhaltungskalorien, also so ein ungeplanter Dietbreak im Prinzip.
Mhm.
Also so ein, ja, ich würde sagen, so in Anführungszeichen so ein kleiner Slip-Off, ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder über eine Woche her. Heute ist jetzt, glaube ich, die erste Nacht, in der wir offiziell dann in der Wohnung pennen werden.
Ah, geil, ja.
Wir haben jetzt das Bett da, eine Couch fehlt noch, aber ja, gestern die Mikrowelle da rüber gepackt und extra eine neue bestellt, also ja, man kommt zurecht,
ja.
Man kann Essen zubereiten und ja, Stühle stehen auch. Leider noch kein Tisch, keine Couch oder so.
Na aber gut, aber immer die Stühle.
Ich sag mal hin, ne, zum Leben reicht's. Ja, das stand bei mir halt auch noch an und ja, hat mich auch wettkampf.de-technisch kurzfristig so ein bisschen zurückgeworfen.
Mhm.
Aber ich muss sagen, dafür liefen die Tage, wo ich dann damit durch war, umso besser, weil da war mir natürlich auch klar so, okay, das war jetzt so vor dem Wettkampf so nochmal die letzte Strapaze irgendwo. Und jetzt ja, geht es natürlich zielgerichtet dann auf den Wettkampf in Holland. Und ich muss sagen, so die letzten Wochen, oder die letzte Woche vielmehr, die lief auch echt wirklich ziemlich gut. Die Weight of Loss war top. Ich konnte mich sehr gut an mein Kalorienziel halten, habe auch nochmal so ein bisschen meine Gewohnheiten umgestellt. Und ja, das Training ist auch ziemlich, ziemlich gut gerade. Auch da gibt es nochmal so eine kleine Änderung, denn wir haben mein Home Gym verlagert.
Habe ich schon gesehen.
Aus dem Keller von meinem Kollegen auf die Terrasse von meiner, ja, ich sag mal, damaligen Wohnstätte.
Mhm.
Und ja, da wird jetzt bei Wind und Wetter auf der Terrasse trainiert.
Mhm.
Das hat natürlich so seine Vor- und Nachteile. Großer Vorteil ist, dass ich jetzt nicht mehr ja, zeitlich auf meinen Kumpel angewiesen bin. Der geht halt auch immer öfter arbeiten, ist halt unterwegs und so, ne, und da musste man halt auch, musste ich halt auch manchmal so einen Rest-Day einlegen, obwohl ich eigentlich gern trainieren hätte, weil er halt nicht zu Hause ist.
Ja.
Das Problem habe ich jetzt nicht mehr, ich kann trainieren, wann immer ich möchte, und handhabe das jetzt sogar so, dass ich 2x pro Tag trainiere, dass ich also meine Einheiten, die ich vorher hatte, einfach auf 2 aufteile.
Ja.
Also ich mache jetzt nicht doppelt so viel oder so, sondern gehe einfach hin und ja, teile mir das einfach so ein bisschen über den Tagesverlauf ein und das hilft mir persönlich psychisch enorm. Einfach weil, ja, es ist jetzt einfach nicht mehr mit so einer mentalen Überwindung verbunden ist, das Training. Wenn ich natürlich sehe, also ich weiß nicht, wie genau ihr jetzt mit meinem Trainingsplan vertraut seid, aber ich trainiere Push, Pull, Ganzkörper, Rest, Repeat.
Mhm.
Und an jedem Tag habe ich halt eine habe ich halt Übungen für den Unterkörper. Ich beuge oder kreuzhebe. Mhm. Und dann kommen halt noch die Oberkörper-Push oder Oberkörper-Pull-Movements dazu. Und das ist immer schon eine Menge Holz. Ne? Wenn man das dann noch so vor sich sieht auf dem Trainingssheet, die Einheiten gehen auch über 2 Stunden. Ja. Und wenn ich sie jetzt so aufteile, dann brauche ich so eine Stunde bis Stunde 15 für die Einheiten. Und kann es mir einfach so ein bisschen aufteilen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich sag mal, so ein paar theoretische Vorteile gibt es da auch abzuholen, einfach weil du natürlich in der Zeit zwischen den Einheiten so ein bisschen systemische Ermüdung abbauen kannst. Klar, wenn man, ich sag mal, jetzt Kniebeugen trainiert, dann rufst du lokale Ermüdung, natürlich jetzt in deinem Quadrizeps primär hervor und natürlich auch systemische Ermüdung. Ne? Kniebeugen gehen auf die Seele, das kennt jeder. Und das mindert natürlich auch die Performance bei nicht genutzter Muskulatur. Also wenn du Kniebeugst und danach Bankdrücken machst, dann hat das auf lokaler Ebene recht wenig miteinander zu tun. Ja. Aber die Performance beim Bankdrücken wird trotzdem zu einem gewissen Grad, wie viel, sei mal dahingestellt, aber wird zu einem gewissen Grad negativ beeinträchtigt sein.
Auf jeden Fall.
Und wenn du dann einfach nach der ersten Hälfte des Trainings einfach aufhörst, kurz eine Mahlzeit isst, dich ein bisschen entspannst. Ich arbeite dann meistens zwischendurch, mache ein paar Klienten-Check-ins und nimm das Training dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Dann bin ich meistens systemisch nicht mehr so ermüdet und kann dann ein bisschen mehr Qualität aus jedem einzelnen Arbeitssatz, der dann noch folgt, rausholen. Das ist so ein bisschen auch der theoretische Vorteil, den ich da abgreifen will. Aber primär ist das für mich auch einfach diese mentale Geschichte und ich habe halt auch einfach die Möglichkeit, das Training zeitlich so zu gestalten, wie ich will. Ich bin selbstständig, kann meine Arbeitszeiten selbst einteilen und mir gefällt das sehr, sehr gut, morgens jetzt gerade aufzustehen. Ich hau mir dann direkt ein Monster rein nach dem Aufstehen und hau dann erstmal die erste Hälfte meines Trainings weg. Jetzt heute Morgen auch, bevor wir uns getroffen haben, erstmal schön Kreuzheben gemacht. 3 Sätze Sumos, 4 Sätze Adiels und später wird dann noch der Rücken nochmal trainiert und so mache ich das auch mit den Push-Einheiten, wo ich dann erstmal Kniebeugen und dann mittags oder nachmittags dann nochmal Bankdrücken mache und zwischendrin dann immer ein bisschen Essen, Check-ins und dann zweite Trainingseinheit.
Ja, sehr nice. Habe ich tatsächlich auch schon öfter gemacht, weil bei mir ist es ja auch so, das Home Gym ist ja quasi auch 10 Minuten Fußweg von mir zu Hause quasi auch weg. Mhm. Jetzt, wo das Wetter schöner wird, fahre ich auch öfter mal mit dem Fahrrad hin. Das sind dann halt 3-4 Minuten, dann bin ich auch ganz schnell da. Und wenn mir das zeitlich gut reinpasst, dann mache ich das häufiger auch so, dass ich das Ganze dann auch in 2 Einheiten quasi splitte. Mhm. Quasi auch genau aus den Vorteilen, die du quasi eben auch schon genannt hattest. Bei mir ist es auch tatsächlich eher so eine mentale Geschichte. Also ich merke das auch, wenn ich dann beispielsweise schon meine Sätze Kniebeugen gemacht habe, dann denke ich mal, das ist okay. Das war jetzt ganz cool. Aber dann denke ich mir auch, ich könnte jetzt auch schon wieder eigentlich nach Hause fahren. Mhm. Und ich finde auch, sobald die Kniebeugen einmal dann weg sind, dann zieht sich das Training auch immer ein bisschen weiter nach hinten raus. Und wenn die Einheiten quasi am Stück dann diese 2 oder 2,5 Stunden gehen, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich so ab der Hälfte quasi merke, okay, so langsam schalte ich auch so ein bisschen ab, fahre auch schon wieder ein bisschen runter, bin auch vielleicht nicht mehr ganz so gewillt, so nah jetzt vielleicht auch ins Muskelversagen zu gehen oder mit wirklich, so viel Push in die einzelnen Übungen auch reinzugehen. Da möchte ich es dann im Prinzip auch einfach nur noch abgehakt haben und dann auch schnell durch sein. Und wenn ich das eben auf 2 Einheiten eben auch aufteile, dann merke ich auch selber, dass ich dann deutlich, deutlich entspannter und fresher auch in die 2. Einheit dann eben reingehen kann. Ja
voll. Ja, vor allen Dingen eben durch diese Ermüdung, die sich im Laufe einer Einheit akkumuliert, zögert man auch immer so ein bisschen die Pausenzeit manchmal so ein bisschen mit raus.
Ja, genau, ne?
Man ist dann halt auch dementsprechend müde, ne? Ganz klar. Und also ich finde jetzt gerade kommt das Training so ein bisschen zeiteffizienter einfach durch, ne? Weil ich weiß, okay, hey, ich habe jetzt nur 7, 8, 9 Sätze, je nachdem pro Einheit und die können dann auch dementsprechend schnell durchgezogen werden.
Ja.
Also für alle, die jetzt zuhören, das ist jetzt nichts, was man unbedingt ausprobieren sollte. Also es ist schon eine Sache, die relativ wenig Benefit für den Aufwand, die sie mit sich bringt,
würde ich auch sagen.
Gibt. Also die Vorteile, die sind marginal, die sind zwar da, aber die sind jetzt, es ist jetzt kein Tag- und Nachtunterschied. Ihr müsst aber, wenn ihr das so machen wollt, euren kompletten Tagesablauf so ein bisschen nach dem Training richten. Und das ist natürlich auch eine Sache, die für viele einfach nicht praktikabel ist. Ne? Wenn man auch 8 Stunden in der Firma sitzt oder und dann eben noch vielleicht noch Kinder zu versorgen hat oder sonstige Verpflichtungen hat, dann fällt das eigentlich schon so ein bisschen weg. Ne? Ja. Das ist einfach dann eine Sache, die funktioniert nicht. So bei uns beiden klappt das super. Ne? Ja. Da kann man das auch dann sicherlich mal ausprobieren. Aber ja, für viele glaube ich, dass es sich auch einfach nicht lohnt.
Ja.
Klar, man kann es mal ausprobieren, aber ich, ne, oft so, jetzt kommen auch Klienten zu mir, die sehen, okay, du machst es jetzt und interessieren sich dann auch dafür. Und ich sage denen immer, okay, du kannst es ruhig mal machen an einem gewissen Tag, wenn es dir wirklich in den Alltag passt.
Ja.
Aber ich will es dir jetzt nicht fest irgendwie vorgeben, weil die Aufwendung ist einfach, der Aufwand ist sehr hoch im Vergleich zu dem Return, was man da für an extra Hypertrophie dann letztendlich rausbekommt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Vor allem ist die Situation auch nicht bei jedem so wie bei uns jetzt. Also ich meine, bei dir ist es jetzt natürlich super easy. Du hast es ja quasi direkt bei dir auf der Terrasse stehen. Also das ist ja kein zeitlicher Mehraufwand für dich.
Genau.
Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ich weiß nicht, gehst du dann im Prinzip auch mehrfach am Tag duschen? Also nach der ersten Einheit dann auch schon direkt schon? Oder wie machst du das? Weil je nachdem kommt das ja auch noch dazu, dass du dann im Prinzip nach der ersten Einheit vielleicht dich abduscht. Wenn du dann vielleicht vor deiner Arbeit das Ganze machst, dann musst du natürlich frisch geduscht dann auch im Büro erscheinen oder so. und je nachdem, wie groß dein Anfahrtsweg ist, also wenn du jetzt zum Beispiel 20 Minuten zum Gym hinfahren musst, um dann die erste Hälfte zu machen, dann fährst du 20 Minuten zurück und fährst das Ganze dann halt eben nochmal, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn. Wenn das jetzt so eine Situation ist wie bei uns beiden, dass es quasi direkt um die Ecke ist, also bei dir natürlich super easy, bei mir sind es auch nur 5 Minuten, dann kann man das auf jeden Fall mal überlegen.
Ja.
Aber alles andere, wie du schon gesagt hast, da ist der Mehraufwand, der lohnt sich halt einfach nicht für das bisschen mehr, was es dann im Endeffekt auch nur bringt, ja.
Ja, zu der Sache mit dem Duschen würde ich mich gerne noch äußern. Nicht, dass es hier so im Raum stehen bleibt. Aber ich muss sagen, jetzt gerade ist es halt echt noch sehr, sehr frisch draußen.
Mhm.
Das heißt, ich schwitze gar nicht so stark, auch wenn ich die ersten 3 Einheiten mache. Und gut, ich sitze jetzt alleine vor meinem PC. Ich verschicke Videonachrichten an Kunden, die können mich zum Glück nicht riechen.
Ja.
Deswegen dusche ich meistens entweder nach der zweiten Einheit, die auch meistens schon so am Nachmittag eher stattfindet. Also so spät, also so. Gegen Abend trainiere ich eigentlich ungern, wenn es halt schon dunkel wird. So.
Mhm.
Ich nehme dann lieber noch so ein bisschen das Tageslicht mit.
Ja, ich auch.
Aber ich muss sagen, ich bin da echt den Wetterbedingungen komplett ausgeliefert. Ich habe nur so einen etwas größeren Schirm, so.
Mhm.
Den kann man aufmachen und dann wirst du nicht ganz so nass. Aber gestern habe ich echt da im strömenden Regen gerollt. Das war richtige Weltuntergangsstimmung.
Ja, genau.
Hat auch echt was Episches so an sich gehabt.
Ja.
Ich habe dann echt laut Musik angemacht und es war schon eine coole Sache, aber also der komplette Boden war nass. Ich hatte zum Glück jetzt keine Probleme mit der Fußstellung oder so.
Mhm.
Also bin da jetzt nicht weggerutscht, aber es war schon ein Ausnahmezustand. So.
Ja.
Aber ich freue mich dann, wenn es vielleicht auch wieder ein bisschen wärmer wird. So generell, wenn die Sonne scheint, dann ist es auch mega cool. Das war so lustig. Gestern einfach am Morgen noch echt bei strömenden Regen gebeugt und dann nachmittags musste ich mit Sonnenbrille benchen, weil die Sonne, weil die Sonne mich so krass geblendet hat. So, ich musste halt wirklich eine Sonnenbrille dabei anziehen. Ja. War schon ein lustiges Kontrastprogramm.
Ja, stimmt. Gestern war krass. Ja, da den ganzen Vormittag hat es geschüttet wie aus Eimern und dann am Nachmittag oder gegen Abend ist dann die Sonne da nochmal rausgekommen. Stimmt, ja, genau. Das hatte ich gestern nämlich auch so gehabt, ja.
Witzig.
Ja. Würde ich sagen, kurzes Update von unserer Seite, oder? Wir haben noch einige Fragen tatsächlich reinbekommen, würde ich sagen.
Ja.
Gehen wir noch zu denen, wa?
Let's go.
Ich mache die einmal auf, mal gucken, ob der Bildschirm jetzt noch
reagiert. Genau, der Bildschirm hat sich mittlerweile verabschiedet.
Ich glaube es auch, ich glaube, der hat sich abgeschaltet, ja.
Vorne liegt die Fernbedienung. Sollen wir die mal...
Kannst natürlich gerne mal probieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man da... Wahrscheinlich musst du nur einmal kurz den Knopf drücken oder so, dann reagiert der wahrscheinlich wieder, ne?
Ich werde mich mal kurz von meinem Platz wegbewegen, einen Moment.
Okay, verbunden bin ich. Zumindest auf meinem Handy. Jetzt zeigt auf dem Bildschirm nur leider nichts an. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch das richtige Programm finden. Aha. Da sind wir doch.
Jojo, da sind wir wieder.
Ja, da haben wir auch direkt schon die erste Frage drauf geschmissen. Da sind wir im Prinzip gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Würde ich sagen, die haben wir eigentlich schon beantwortet, würde ich sagen, oder?
Genau, da fehlt ja eigentlich nur noch der Part, wie viele Stunden Pause favorisierst du zwischen den Einheiten? Ich muss sagen, so 3 bis 5 Stunden. Ja. Taugt mir ganz gut, einfach um 1 bis 2 effektive Mahlzeiten reinzubekommen, die dann auch im Anschluss noch verdaut werden können, sodass ich dann die Energie aus der Mahlzeit auch für die nächste Einheit wirklich bereitstehen habe.
Ja.
Worauf man dann natürlich dann noch so ein bisschen achten muss, ist die Nährstoffkomposition. Wenn du jetzt zwischen den Einheiten nur, ich sag mal, 1,5 Stunden oder 2 Stunden Pause hast, dann musst du natürlich auch gucken, dass dass die Mahlzeit erstmal nicht so groß ist, dass sie auch eben verdaut werden kann und dass vielleicht auch nicht so viel Fett vorhanden ist, ne, weil Fett natürlich auch die Verdauungsgeschwindigkeit ein bisschen mindert. Und mir taugen da eigentlich so 3 bis 5 Stunden, grob gesagt, ganz gut. Aber auch wenn es mal weniger wird, ist das voll in Ordnung, ne, einfach da auch mal kurz zwischenzeitlich zu verschnaufen. Ich sag mal, jedes Maß an Zeit bringt dir halt so einen gewissen Vorteil, ne? Also auch vielleicht einfach nur mal eine Stunde irgendwie dazwischen zu pausieren, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich mache es auch oft so, dass ich einfach auch während der Einheit dann auch mal einen Whey-Shake trinke, ne? Zum Beispiel hier das Isoclear, was wir auch von ASN da haben. Das mit Wasser, das ist ein super Intra-Workout. Ne? Deswegen so 3 bis 5 Stunden, aber ja, ich denke, da gibt es keine feste Regel, weil man muss halt wirklich da gucken, was passt wirklich am besten in den Alltag rein. Und ja, ich sag mal, bei mir reicht das dann aus, um wieder so ein paar Check-ins abzuarbeiten, ein bisschen was zu essen, ein bisschen runterzukommen und dann den zweiten Part anzugehen.
Ja, würde ich mich anschließen, gehe ich voll mit, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal auf der ersten Seite an. Fangen wir einfach mal oben links an. Von Sascha Brodersen. Wann würdet ihr BFR-Training mit einbauen? Vielleicht erstmal beim BFR-Training ist es ja so, dass man sich ja die Venen quasi so ein bisschen abschnürt, also auf einer Skala von 10 bei so einer, bei so einer 7 sollte man da liegen, also sollte man schauen, dass das Ganze nicht zu fest zugeschnürt ist, dass man da eben nur den venösen Blutfluss quasi so ein bisschen zurückstaut. Wann würde ich das einbauen? Ich würde immer gucken, je nachdem, ob die Situation das quasi hergibt, also was man natürlich machen kann. Beispielsweise bei der Verletzung ist es ein ganz cooles Tool, wenn du einfach nicht mit schwerem Gewicht trainieren kannst und beispielsweise nur super leicht trainieren kannst, ohne dann dabei Schmerzen zu verspüren, dann kann das natürlich ein ganz cooles Tool sein. Oder wenn du generell einfach relativ wenig Gewicht zur Verfügung hast und du jetzt keine ähnlich stimulative Ausweichübung beispielsweise zur Hand hast, dann würde ich sagen, würde sich sowas auf jeden Fall, würde sich sowas anbieten, genau.
Ja, ich denke, der größte Vorteil liegt bei BFR-Training darin, dass du einfach für einen, hochwertigen Hypertrophie-Reiz nur sehr, sehr wenig Gewicht bewegen musst.
Ja,
genau. Auch hier, weil der Sauerstoff einfach sehr, sehr schnell verbraucht wird und die schnell zuckenden Muskelfasern sehr, sehr, also viel, viel früher als sonst innerhalb des Satzes eben auch aktiviert werden, beziehungsweise rekrutiert werden. Und die bürgen halt im Vergleich zu den Slow-Twitch-Muskelfasern ein deutlich höheres Wachstumspotenzial. Deswegen, das ist auch immer so ein bisschen das Ziel, wenn wir so einen Arbeitssatz, der jetzt auf Hypertrophie abzielt, wir wollen halt diese Rekrutierung der Fast-Twitch-Fasern. Das heißt, wir wollen den Muskel möglichst austrainieren, nah an sein individuelles Limit irgendwo bringen. Und das schaffen wir mit BFR einfach auch mit einem sehr, sehr geringen Trainingsgewicht. Da gibt es ja auch sehr, sehr gute Studien zu, dass da wirklich schon optimale Hypertrophie nur mit, ich glaube, so 20-30% vom 1RM schon erzielt werden kann.
Ja.
Und wie du sagst, das ist eine coole Sache, wenn man eventuell verletzt ist, das passive Gewebe dann dementsprechend schonen möchte, aber trotzdem einen guten Stimulus auf die Zielmuskulatur bringen möchte oder wenn man halt einfach nur relativ wenig Gewicht zur Verfügung hat. Das wären jetzt so die beiden Punkte und vielleicht auch je nachdem, in Anführungszeichen, der Spaßfaktor beziehungsweise eher so der Schmerzfaktor.
Ja,
viele lieben natürlich auch irgendwo schmerzhaftes Training, ne? Wenn das halt wirklich zieht und brennt und über das Blood Flow Restriction Training kann man halt auch wirklich einen ekelhaften Pump halt bekommen, der auch wirklich sehr, sehr lange anhält und für so ein paar schmerzliebende Athleten vielleicht auch eine Sache, die man ab und zu mal einbauen kann bei gewissen Muskelgruppen. Das muss natürlich auch zur jeweiligen Übung gegebenenfalls passen, kann man auf jeden Fall mal machen.
Ja, dann was nehmen wir denn? Tobi B. 98, hast du ein spezielles Aufwärmen, Mobilisieren der Schulter vor dem Oberkörpertag?
Also ich muss sagen, dass ich bei der Schulter recht verletzungsunanfällig bin. Also ich habe eigentlich nie Schulterprobleme und dementsprechend ist mein Aufwärmen, mein Slash-Mobilisierungsprogramm recht minimal. Ne? Ich wärme mich halt immer spezifisch für die jeweilige Übung auf. Also wenn ich am OK-Tag jetzt mit einer Push- oder einer Ruderübung starte, dann wärme ich mich primär mit der Übung einfach mit wenig Gewicht und etwas mehr Wiederholung auf.
Ja.
Also ich mache dann meistens so vier Aufwärmsätze so im Schnitt, würde ich mal sagen, wo man sich dann langsam so ans Arbeitsgewicht ranarbeitet, wo man aber auch gleichzeitig darauf achten möchte, sich nicht zu stark vorzuermüden, sondern halt wirklich nur das Gewebe zu erwärmen, den Blutfluss ein bisschen anzuregen und auch gedanklich so ein bisschen in die Übung reinzufinden. Deswegen starte ich dann immer mit wenig Gewicht, etwas mehr Wiederholung und dann steigt das Gewicht im Laufe der Aufwärmsätze an und die Wiederholungsanzahl fällt so ein bisschen ab. Ich mache dann meistens am Ende noch so ein Single oder ein Double mit so ungefähr 90% vom letztendlichen Arbeitsgewicht. Das ist dann so eine Arbeitswiederholung, wo du dann schon merkst, okay, das ist jetzt das Gewicht, mit dem ich hantieren muss.
Ja.
Aber ist jetzt nicht so, dass dich diese eine Wiederholung stark ermüdet. Was ich aber abgesehen davon noch mache, ist so ein bisschen Schultern kreisen, auch einfach so ein bisschen für das Gefühl, auch die Rotatorenmanschette so ein bisschen warm machen, Außenrotation, ein bisschen Innenrotation, das habe ich früher verstärkt mit einem Widerstandsband gemacht, aber da muss ich sagen, da war meine Bankdrücktechnik zum Beispiel auch noch nicht so gefestigt und da kam es dann auch mehr öfter mal dazu, dass man so ein bisschen die Schulter gemerkt hat, deswegen habe ich das da mehr eingebaut, habe dann aber im Laufe meiner Trainingskarriere die Technik immer weiter verbessert und dann kam es halt auch nicht mehr zu Schulterproblemen, weshalb ich das jetzt nicht mehr so akribisch mache, aber das könnte man, das kann man auf jeden Fall empfehlen, ne? So ein bisschen die Rotatorenmanschette warm zu machen, vor allen Dingen eben in dieser Innen- und Außenrotationsbewegung. Ich sag mal, Adduktionsbewegung hat man ja dann sowieso mit dabei, indem man dann zum Beispiel sich nochmal spezifisch für das Bankdrücken aufwärmt, dann hast du immer die Adduktion dabei und die Abduktion, die macht man halt eigentlich auch viel, vor allem wenn du halt so Seitheben machst, ne?
Ja.
Also man sagt immer so, okay, die Rotatorenmanschette, die muss jetzt irgendwie speziell irgendwie trainiert werden oder so, aber letztendlich ist die bei Bewegungen mit dabei, die ja eigentlich jeder Kraftsportler, Hypertrophieathlet sowieso schon macht, deswegen die sollte dementsprechend schon gekräftigt sein und aber gegen so ein bisschen Erwärmen spricht da auf jeden Fall nichts.
Ja. Sieht bei mir eigentlich ähnlich aus. Also bei mir ist das Ganze auch relativ minimalistisch eigentlich auch. Ich wärme mich eigentlich auch hauptsächlich eigentlich nur in der Übung auf. Was ich auch noch mache, ist aktuell mit dem Widerstandsband auch so ein bisschen Schulterkreisen. Das Einzige, was ich sonst noch mache, ist so ein bisschen die hintere Schulter noch so ein bisschen warm, auch mit dem Widerstandsband. Das nehme ich mir einfach vor den Körper, ziehe das dann immer so ein bisschen, also ziehe die Ellenbogen nach hinten außen immer so ein bisschen, um die hintere Schulter noch ein bisschen warm zu machen. Ab und an auch einfach noch ein bisschen den Rücken, also so ein bisschen rudern mit dem Widerstandsband einfach noch, weil ich da so das Gefühl habe, dass, wenn der Latt auch schon so ein bisschen aufgewärmt beansprucht wurde, sage ich jetzt mal, dass ich generell so ein bisschen besser in die Bewegung reinkomme, auch ein bisschen stabiler bin im Setup. Aber das war es eigentlich auch schon. Das sind maximal 2 Minuten, die ich da mich mit dem Widerstand noch ein bisschen mobilisiere quasi und dann gehe ich im Prinzip auch schon direkt an die Übung. Ja.
Ja, ich glaube, so dieses Mobilisierungsthema, das ist, ich würde sagen, sehr, sehr individuell. Ja. Da muss jeder so ein bisschen das machen, was er braucht.
Genau.
Und beim Aufwärmen, denke ich, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass jeder so, sage ich mal, ein sehr spezifisches Warm-up auch irgendwo machen sollte, wo man sich halt wirklich für die jeweilige Übung vorbereitet. Klar, man kann so ein bisschen aufs Laufband gehen oder auf den Stepper gehen, aber man sollte, bevor man Bankdrücken macht, auf jeden Fall auch ein paar Sätze Bankdrücken mit leichterem Gewicht machen. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Und der Rest ist so ein bisschen up to the person, so gucken, was für Probleme hat man, auf was für Probleme stößt man dann auch im Training und dementsprechend sollte man halt auch da sich dementsprechend mobilisieren, je nachdem, oder nochmal spezieller eben auch aufwärmen, aber ich bin da relativ minimalistisch unterwegs, muss auch sagen, ich bin sehr, ich würde sagen, verletzungsunanfällig, hat auch noch nie einen Bruch oder so, das steht jetzt nicht direkt in Verbindung dazu, aber ich würde mir da jetzt an mir zumindest kein Beispiel unbedingt nehmen. Ne? Also,
Dann pick dir eine Frage raus.
Dann nehmen wir von Julian Dornbach.
Ja, ich hab gedacht, dass die kommt.
Das ist witzig, ja, hatten wir auch schon eben so ein bisschen drüber gesprochen, als es um den Umzug ging. Ja. Er fragt, bescheißt du dich ab und zu selbst in Sachen Ernährung, in Klammern Kilokalorien und Training, in Klammern API? Also, ich will hier gar nicht so tun und sagen, ich bin jeden Tag hundertprozentig on point. Ich treffe jeden Makro bis auf ein Gramm und was auch immer. Ich muss aber sagen, dass ich doch im Laufe der Jahre da irgendwo auch ehrlich zu mir selbst geworden bin. Ja. Also auch wenn ich mal mehr esse, was vorgekommen ist, wie eben schon gesagt, dann tracke ich das auch entsprechend auch ein. Ne? Ja. Also ich stehe mir das schon ein, dass ich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, was dann zumindest auch die Kalorien angeht. Und guck dann, je nachdem, ob ich das dann auch im Nachhinein nochmal so ein bisschen kompensiere, wobei ich damit auch so ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Oft, also meistens nehme ich es dann immer so, wie es ist und sage mir dann, hey, okay, es ist jetzt so passiert, wie es ist und jetzt mache ich es besser. Ich meine, ich habe jetzt auch nach dem Umzug auf jeden Fall draus gelernt, das hat mich halt auch wieder so ein bisschen zurückgeworfen, aber dementsprechend liefen jetzt auch die letzten Diätwochen wieder sehr, sehr gut und da bin ich auch zuversichtlich, dass da jetzt nichts mehr groß anbrennen wird, weil das Ziel jetzt halt bei mir auch so konkret ist. Ne? Deswegen, also ich habe auf jeden Fall hier und da mal so kleine Slip-Offs, würde ich sagen, aber das ist natürlich auch sehr, sehr relativ. Ne? Mhm. Also wenn ich mal mehr Kalorien esse, dann sind das nicht 5000 Kalorien, sondern dann sind das vielleicht an einem Refeed, weiß nicht, mal 500 Kalorien mehr oder so. Ne? Dann bin ich natürlich auch nicht hundertprozentig zufrieden mit mir, aber ich gestehe mir die Sache ein und versuche es in Zukunft besser zu machen. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall nicht von Bescheißen reden. Aber ja, es kommt halt auch ab und zu mal dazu, dass die Kalorien nicht perfekt getroffen werden. Keine Frage. Bei der API, muss ich sagen, bin ich ziemlich selbstbewusst, was das angeht. Also ich habe jetzt wirklich mich mehrere Jahre wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das war mir halt auch wirklich immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine entsprechende Trainingsintensität habe, weil das natürlich auch enorm relevant für die Hypertrophie ist. Ne? Wie nah du ans Muskelversagen gehst, das ist auch ab einem gewissen Punkt halt auch einfach eine Voraussetzung, dass der Arbeitssatz jetzt wirklich signifikante Zuwächse hervorruft. Ne? Ja. Du kannst halt nicht irgendwie 10 Wiederholungen vom Muskelversagen wegtrainieren und erwarten, dass du optimal wächst. Geht nicht. Deswegen war das für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem ich mich auch viel auseinandergesetzt habe. Und mittlerweile würde ich sagen, dass mein API-Weighting ziemlich gut ist und dass ich mich da nicht bescheiße. Klar kommt es mal dazu, dass ich auch meine vorgegebene API in dem jeweiligen Satz nicht hitte. Es gibt Situationen, da schieße ich übers Ziel hinaus, da mache ich mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Es gibt auch wiederum Tage so, da lasse ich mal eine Wiederholung mehr im Tank. Ich muss sagen, bei vielen Übungen ist es eher so das Erstere, also dass ich übers Ziel hinausschieße, vor allem so bei Push-Bewegung oder Isolationsübungen. Die einzige Bewegung, die ich gerade noch im Plan habe, wo ich echt noch struggle, die API Vorgaben einzuhalten, sind die Bulgarian Split Squats. Ja. Also da komme ich, also ich habe jetzt vorgegeben, bei 3 Sätzen eine durchschnittliche API von 7, also 3 Reps in Reserve.
Ja.
Genau, API-Skala hier im Prinzip genau das gleiche wie Reps in Reserve. Auf einer API-Skala geht es von 1 bis 10, 10 ist der maximale Einsatz und auf der AER-Skala ist es andersrum, ne? Da ist das kleinste dann 0, das wären 0 Reps in Reserve. Genau, nur damit wir hier vom Gleichen sprechen, da komme ich noch nicht an 3 Wiederholungen vom lokalen Muskelversagen. Also die Übung fühlt sich unwahrscheinlich schwer an und es ist auch für das kardiovaskuläre System, auch für die Psyche echt ekelhaft. Aber ich merke, der Quad ist nicht 3 Wiederholungen vom lokalen Muskelversagen entfernt und da muss ich mich halt jetzt noch so ein bisschen rankämpfen. Also da kann ich meinen Vorgaben noch nicht gerecht werden. Aber was ich da immer versuche und was ich auch in der Vergangenheit immer getan habe, wenn ich gemerkt habe, hey, ich treffe meine AER einfach nicht, dass ich mir vornehme, hey, du machst jetzt einfach jede Woche oder jede Trainingseinheit mehr. Ja. Entweder es wird Gewicht aufgeladen, es wird eine Wiederholung mehr gemacht. Ne? Ich schaue mir die Trainingsdaten, die ich natürlich auch dokumentiere, aus der Vorwoche an, sehe, okay, du hast jetzt über 3 Sätze 18, 17, 16 Wiederholungen gemacht. Heute werden das 18, 17 oder 19, 17, 16, was auch immer. Hauptsache, da kommt einfach mehr drauf. Und so habe ich es jetzt auch geschafft, mich über den Lockdown bei den Split Squats, ich glaube, von anfänglich 12 Wiederholungen mit 45 Kilo auf der Kurzhantel auf Sätze mit 18 Reps auch zu steigern. Und da ist auch immer noch Potenzial. Also ich habe immer noch nicht meine AOR-Vorgabe erreicht. Also bin ich da nach wie vor dabei, einfach Progressive Overload im Prinzip zu erzeugen. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema. Ich würde jetzt keinem empfehlen, immer ich sag mal, nur an diesen Progressive Overload zu denken, irgendwie immer mehr zu machen, nur um darüber dann besser Muskeln aufzubauen oder so, weil wir wissen ja, okay, es findet erst die Anpassung statt und dann kommt eigentlich so der Progressive Overload ins Spiel, wo du dann in der Lage bist, mehr Gewicht zu bewegen. Aber wenn du natürlich unter deinen Kapazitäten trainierst, deine API-Targets nicht an, erfüllst, dann ist Progressive Overload, dieser Gedanke, ne, Beating the Logbook oder wie man sagt, das Trainingstagebuch schlagen, echt eine super Sache. Und das sage ich auch immer vielen Klienten, die, wenn sie zu mir kommen, oft eben noch Probleme haben, vielleicht noch nicht so viel mit AOR zusammen gearbeitet haben, dass ich denen dann sage, hey, versuch wirklich einfach von Woche zu Woche besser zu werden und dich zu steigern. Und dann kommt man halt zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo du dich nicht weiter steigern kannst, weil du das Muskelversagen erreichst. Und dann hast du da auf jeden Fall Gewissheit.
Ja, voll.
Wie ist es bei dir?
Ja, es ist jetzt natürlich gemein, dass du mir jetzt als Coach natürlich gegenüber sitzt, ne? Je nachdem, was ich jetzt natürlich raushauen würde. Okay. Aber nein, also bei mir ist es eigentlich auch recht ähnlich wie bei dir. Also ich bin, was jetzt die Ernährung angeht, eigentlich tatsächlich relativ strikt auch, würde ich sagen. Also klar, hier und da kommt das vielleicht auch mal vor, dass ich meine Macros jetzt auch nicht on point hitte oder auch mein Kalorienziel vielleicht mal um 100 oder 200 Kalorien dann auch mal überschreite, unterschreite, je nachdem, was es dann halt eben ist.
Ja, wir arbeiten bei dir ja auch immer mit Ranges, ne?
Genau.
Das ist ja auch so, ich gebe dir ja keine feste Makroangabe vor und sag dir jetzt, hey Konstantin, das musst du jetzt bis aufs Gramm genau hitten, sondern du hast immer so eine gewisse Flexibilität, was das eben auch angeht, ne? Plus, minus 10, 15 bei den jeweiligen Makronährstoffen. Also.
Ja, genau. Also ich meine, jetzt im Minicut, da bin ich auch schon wieder ein bisschen akribischer dran, jetzt auch mit dem Tracken wieder zu arbeiten. Ja. Hier und da schätze ich trotzdem auch einfach mal hier und da auch noch ein paar Mahlzeiten einfach ab. Track das Ganze dann meistens vielleicht am Abend oder am Tag danach dann auch einfach nach und dann steht da vielleicht hier und da vielleicht auch mal 10, 15 Gramm Carbs zu viel, vielleicht hier noch 10 Gramm Fett zu viel, dass es dann vielleicht im Schnitt 150 Kalorien mehr sind. Aber da denke ich mir dann auch, okay, ich trage das halt in die Sheets ein und solange die Rate of Loss im Endeffekt am Ende von der Woche dann auch trotzdem hinkommt,
Ja,
dann ist es im Prinzip auch so. Also ich war früher auch ein bisschen schlimmer, was das Ganze angeht. Da habe ich dann auch immer versucht, das Ganze zu kompensieren. Ist dann immer die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, ob du dich dann nicht immer mehr in irgendeine Schleife eben reinreitest. Ob das dann so sinnvoll ist, wenn du jetzt vielleicht 1000 Kalorien zu viel gegessen hast, dann das an den nächsten Tagen oder am nächsten Tag zu kompensieren.
Ja.
Ist dann halt eben die Frage, wie viel du da im Endeffekt dann von hast oder ob es nicht das Ganze einfach noch schlimmer macht. Beim Training würde ich auch sagen, dass ich so langsam doch relativ genau bin, was das Einschätzen von den Reps in Reserve auf jeden Fall auch angeht, dass ich das eigentlich auch ziemlich gut drauf habe. Gerade bei den Compounds, da fällt es mir eigentlich relativ leicht, das relativ gut abzuschätzen. Bei den ISOs, das ist das, was ich eben angesprochen hatte, also wenn ich jetzt die Einheiten beispielsweise am Stück absolviere, dann ist die Bereitschaft zum Ende vom Training vielleicht auch, weil wir bei mir ja auch mit Ranges arbeiten in den Isolationsübungen, dass ich mich dann vielleicht auch eher am oberen Ende ab und zu mal eher ansiedel. Also wenn ich jetzt eine Range von 2 bis 0 oder 3 bis 1 habe, dass ich dann vielleicht hauptsächlich eher so bei 3 oder 2 trainiere. Mhm. Und wenn ich jetzt merke, okay, heute ist Dampf da oder ich habe das Ganze vielleicht in 2 Einheiten gesplittet und ich fühle mich auch ein bisschen fresher einfach, dass ich dann auch eher an die untere Range auf jeden Fall dran gehe. Aber ich meine, dafür ist die Range ja eben auch gedacht, ne?
Absolut.
Dass du eben auch gucken kannst, wie passt es dir heute, fühlst du es heute, sage ich jetzt mal, oder eben nicht. Und wenn man da dann eben auch ehrlich zu sich ist, ich meine, das hat ja dann nichts mit Scheiß in dem Sinne zu tun, einfach auch hören, okay, wie fühlst du dich heute? Auf das Gefühl, was du dann eben hast, auch einfach dann angemessen reagieren und nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt knallhart und zieh trotzdem durch. Deswegen also würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass das hier und da einfach mal vorkommt, aber würde ich jetzt auch nicht als irgendwas Schlechtes oder Negatives sehen, wenn das jetzt eben mal so ist, sondern das ist auch eher was ganz Normales und eigentlich eher auch was Gutes, wenn man sich das selber eingestehen kann und dann dementsprechend auch wirklich auf sich hört und dann sein Training oder die Ernährung dann dementsprechend halt eben auch autoreguliert, genau. Ja.
Hey, finde ich schön, dass du das ansprichst, weil das einfach auch zeigt, wie wirkungsvoll das Vorgeben von Ranges und ja. Nicht das 100% terminierte auch irgendwo sinnvoll sein kann. Also vor allen Dingen gerade mit fortgeschrittenen Athleten schätze ich das sehr, da denen auch einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu geben und die Maßnahmen auch so ein bisschen an die jeweilige Tagesverfassung so ein bisschen anzugleichen. Also dass da einfach so ein bisschen mehr Autoregulation auch mit eingebaut wird, weil fortgeschrittene Athleten, die kennen ihren Körper mittlerweile auch gut, ne? Die können ihre Sinneswahrnehmung und auch diese lokalen Geschichten einfach sehr, sehr gut wahrnehmen. Ne? Die merken, wenn der Muskel ermüdet ist oder wenn sie sich nicht so gut fühlen oder so, das kann ein fortgeschrittener Athlet deutlich besser einschätzen als jemand, der jetzt neu mit in dem Sport ist. Und dementsprechend möchte ich halt auch meinen fortgeschrittenen Kunden da auch einfach eine entsprechende Flexibilität mit an die Hand geben, was zum einen Ernährung angeht und halt eben auch, was du jetzt gesagt hast, trainingsmäßig, ne, Reps in Reserve-Vorgaben handhabe ich auch immer mehr in Ranges, dass ich nicht sage, so der Satz, der muss jetzt eine 2 Reps in Reserve sein, sondern dass man sich da auch viel mehr auf Durchschnittswerte bezieht, beziehungsweise einfach in Ranges unterwegs ist und das halt auch immer so ein bisschen an die eigene Tagesverfassung auch zu einem gewissen Grad eben auch anpassen kann. Deswegen finde ich sehr cool, dass das auch bei dir positiv ansteckt, das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich richtig cool. Ja.
Nice. Sollen wir noch eine Frage mit reinnehmen? Wie lange sind wir schon on?
Ich weiß nicht, wir haben jetzt natürlich jetzt keine Uhr hier. Ne? Also ich meine...
dass sie uns hier gleich rausschmeißen. Wir haben das Ganze nur für 1,5 Stunden gebucht gehabt.
Ja.
Wir wollen jetzt natürlich auch nicht über unsere Zeit hinausgehen. Ja. Aber,
also ich meine, wir haben natürlich wir haben ja tatsächlich diesmal echt viele Fragen reinbekommen. Ich glaube, alle schaffen wir sowieso nicht mit reinzunehmen. Ja. Ich meine, wir können noch vielleicht eine Frage mit reinnehmen.
Ja, nehmen wir noch eine Frage mit rein. Hier von den Instagram-Fragen, was haben wir noch?
Wie du magst, wir können, also die hier ist natürlich sehr ausführlich. Da sind viele Fragen in einer Frage im Prinzip verpackt. Ich weiß nicht, die kann man sich sonst für die nächste Folge aufheben und die vielleicht ein bisschen ausführlicher beantworten, weil ich glaube, da kann man relativ viel zu sagen, weil es auch ich finde persönlich eine sehr extrem interessante Frage auch ist, weil die auch relativ viel Potenzial hat.
Ja, Shoutouts an den Max. Ich hatte gestern noch mit ihm bei Insta geschrieben, er hatte gefragt, hey, hast du die Frage noch auf dem Schirm? Und ich so, ja, aber die könnte eine komplette Episode filmen.
Ja, genau. Ja.
Ich hatte ihm dann gesagt, okay, vielleicht picken wir uns da so einen Punkt irgendwo raus, aber ich denke, wir würden dem Max da eher eine Freude machen, glaube ich, wenn wir da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil er hat sich da wirklich Mühe gegeben mit der Frage.
Auf jeden Fall.
Die Leute, die auf YouTube zuschauen, vielleicht könnt ihr das lesen hier auf dem Bildschirm. Das ist eine sehr, sehr coole Frage zum Thema Intensitätstechniken. Vielleicht reißen wir das nicht so kurz jetzt an, sondern sprechen ein bisschen ausführlicher dann in der kommenden Episode drüber.
Genau.
Also hier die Frage von Lukas. Habt mir bei einem Unfall das Bein gebrochen, Sprunggelenk, Schienbein, Wadenbein. Wie würdest du das Training wieder aufnehmen? Darf nun 8 Wochen mit Krücken gehen und dann geht's wohl wieder ins Gym. Ja, hey Lukas, vielen Dank für deine Frage. Ich muss aber hier so ein bisschen auf deinen Arzt verweisen, weil ich kenne deine Situation nicht und ich meine, ich bin auch auf keinen Fall befugt, dir Rehabilitationsanweisungen zu geben. Also das wäre außerhalb meines Scope of Practice. Deswegen spreche das bitte mit deinem Arzt ab. Geh da auch zu einem Fachmann, der dir da entsprechend weiterhilft. Von daher würde ich mich da so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen wollen. Ich meine, ich kann dir jetzt ein paar Tipps geben, aber gut, was soll ich dir sagen? So, wenn du die Beine gebrochen hast und auf Krücken bist, dann kannst du halt trotzdem nicht in eine Brustpresse setzen oder sowas. Ne?
Ja.
Kannst trotzdem vielleicht ein bisschen, was weiß ich, Latziehen, Rudern machen, je nachdem. Ne?
Ja.
Also trainiere halt das, was geht, aber sprich das mit einem Fachmann ab.
Ja, genau. Würde ich mich anschließen.
Okay.
Dann vielleicht doch noch eine von den Instagram-Fragen. Da sind noch 2 drin. Ich würde sagen, pick du dir noch eine raus, die du vielleicht ganz witzig findest oder die noch interessant findest.
Ja, eine nehmen wir, die von Chris Sade nehmen wir mit in die nächste Episode einfach mit rein. Dann sprechen wir über die Frage von Nick Raimund. Ist das Solarium eine Alternative zum normalen Sonnenlicht in Klammern Gesundheit? Da bin ich jetzt gar nicht so vertraut mit der Datenlage, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch ist ein interessantes Thema.
Ja.
Ich gehe auch ab und zu sehr gerne auf Solarium.
Ja,
tut mir echt gut. Und ja, ich denke auch, dass es die Vitamin D3-Produktion zu einem gewissen Grad auf jeden Fall fördert. Ja. Aber da mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Also über die genaue Datenlage bin ich mir da nicht im Klaren. Ich würde nicht sagen, ey, schließe ich zu Hause ins Zimmer ein, geh drei, viermal die Woche aufs Solarium und that's it. Geh ruhig raus an die Natur. Es ist ja auch nicht nur das Sonnenlicht, was wir absorbieren wollen, klar, zu einem gewissen Grad auch, aber auch einfach draußen an der frischen Luft zu sein, die Natur auch irgendwo so ein bisschen zu genießen, das korreliert auch mit Glückseligkeit oder positiven Emotionen so ein bisschen. Also da gibt es auf jeden Fall auch gute Daten, dass es da eine ganz gute Korrelation eben auch gibt. Deswegen würde ich schon schauen, dass du auf jeden Fall auch rausgehst. Keine neuen News an der Stelle. Ja. Aber ja, mehr weiß ich dazu jetzt auch ehrlich gesagt nicht.
Ja, genau. Also ich meine, Alternative würde ich jetzt sagen, nein. Also jetzt also wenn man das gegenüberstellt, das eine gegen das andere auszutauschen, würde ich definitiv sagen, nein. Würde ich trotzdem, wie du schon gesagt hast, raus in die frische Luft gehen und ja, die Sonnenstrahlen dann eben draußen einfangen. Ich meine, wir beide haben ja schon gesagt, hier und da gehen wir beide mal aufs Solarium, finde ich auch eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Aber ich würde auch die Sonnenstrahlen jetzt an der frischen Luft oder draußen in der Natur auch nicht missen wollen. Also also von daher.
Ja, keine direkte Alternative, aber eine Möglichkeit und ich denke vor allen Dingen in den Wintermonaten.
Ja.
Also eine super Sache ist, ich nutze es auch primär eigentlich dann immer, wenn es dunkel ist.
Ja, genau.
Ich gehe ungefähr einmal die Woche dann für 20 Minuten irgendwie.
Ja.
Immer meistens auf die Starke, so ich habe auch einen relativ braunen Teint, so ich kann das sehr, sehr gut ab und tut mir immer sehr, sehr gut, vor allen Dingen in kalten, dunklen Tagen. Aber wenn die Sonne da ist, dann auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall die Sonne präferieren.
Ja, genau.
Wunderbar. Ja, cool. Dann glaube ich, wären wir durch für heute.
Ja.
Wie immer packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Schieß los.
Soll ich gleich loslegen? Du hast dein Handy zur Hand, du kannst jetzt nachschauen.
Ich muss auch gucken.
ich muss mir jetzt irgendwas aus dem Kopf ziehen. Ich würde einfach direkt einen Track nehmen, der heute bei mir in der Release-Radar-Playlist war bei Spotify. Ja. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der Release-Radar kommt jeden Freitag bei Spotify und da kriegt ihr immer die neuesten Tracks, die für euch relevant sind, angezeigt. Ne? Spotify-Algorithmus, echt super, immer gute Tracks mit dabei.
Auf jeden Fall.
Was hatte ich heute da? Das war ein Hardstyle-Track. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Interpreten. Ich glaube, das war Dr. Funk und Blaster Jax. Mhm. Und die haben einen Remix gemacht zu diesem Track. I'm here without you, baby. And I dream about you all the time. Okay, heftige Einlage gerade, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und dazu gibt es einen coolen Hardstyle-Remix, den habe ich heute Morgen gehört beim Training. Fand ich ganz nice, ist ein süßer Track, kann man sich auf jeden Fall anhören.
Ja, die bei YouTube eingeschaltet haben, die sehen ja hier, was ich so drin habe. Ich würde einen Track von Kollega drauf fahren und zwar Flex Lutz and Rock'n'Roll.
Alter, Klassiker, Junge.
Genau, den würde ich draufpacken. Feiere ich im Training auf jeden Fall. Kann man sich gut geben.
Das ist ein Schmuckstück aus der vergangenen Zeit, aber war auch voll meine Zeit. Ich hab's krass damals gefeiert, Boss auch. Also,
voll.
Ja, ey, starker Track, Konstantin.
Ja.
Ja, wunderbar. Ey, am Ende gibt es natürlich immer noch so ein bisschen Product Placement. Es gibt auch einen neuen Podcast-Code, mit dem ihr jetzt immer im Shop von ESN sparen könnt. Und das Ganze sieht so aus. Also der Code heißt Hyper, H-Y-P-E-R. Und den könnt ihr durchgängig nutzen und ihr bekommt damit immer den aktuellen Bestpreis. Was meine ich damit? Es gibt natürlich immer bei ESN Rabattaktionen, wo ihr immer ein bisschen was sparen könnt auf ausgewählte Produkte und mit dem Code bekommt ihr immer den Prozentsatz, den es auch in der jeweiligen Rabattaktion gibt. Also wenn ihr 20% spart, dann kriegt ihr mit Hyper auch immer automatisch 20%. Also könnt ihr den eigentlich immer nutzen, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Würden wir natürlich sehr, sehr feiern. Ne?
Ja,
wir haben uns auch heute hier echt rausgepumpt in Setup. Und eventuell machen wir das auch öfter. Ne?
Ja.
Bietet sich ja an.
Auf jeden Fall.
Ist echt hier auch bei mir ein Heimspiel. Ist echt, glaube ich, 10 Minuten von meiner neuen Wohnung jetzt weg.
Ja.
Vielleicht treffen wir uns dann nochmal hier oder machen das auch längerfristig dann. Mhm. Aber da muss natürlich auch Cash reinkommen, ne?
Ja, sicher. Und dann muss das reinkommen, auf jeden Fall.
Deswegen nutzt gerne den Code Hyper. Und wie gesagt, das Ganze nur im ESN-Shop, ne? ESN.com, nicht mehr im Fitmart-Shop wie damals noch. Links findet ihr dann unten in der Beschreibung. Also dann gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann wird der Code auch automatisch direkt in eurem Warenkorb angezeigt. Also ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt und ihr könnt euch dann an den schönen Produkten von ESN erfreuen. Wir haben hier einmal das Isoclear, hat schon gesagt, ja, das ist mit Wasser echt top. Ja. Für, sag ich mal, isolierte Shakes. Geht halt runter, ne? Ist wie so ein Fruchtsaft. Also mega geil für vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, fast eigentlich immer. Ne? Ja. Vor allem jetzt auch im Sommer. Ja. Habe ich das auch immer super gern gemacht, dass ich mir auf den Shake nehme, den mitnehme. Mhm. Weil das der große Vorteil ist, das wird nicht so ekelhaft im Shake drin. Ja. Also so Whey, normales Whey. Wird halt immer richtig ranzig, ne? Also ihr kennt das so, wenn ihr mal so ein Rest Whey-Shake zu lange im Shaker drin gelassen habt, könnt ihr den Shaker wegschmeißen. Das ist mit dem Eishockey halt gar nicht so. Deswegen, das ist eine coole Sache, aber ne, das Designer-Whey ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen für so Sachen im Porridge oder auch für so einen Shake zwischendurch. Ja. Konstantin macht die besten Eiweiß-Shakes, muss ich noch sagen. Der macht das zu Hause mit einem Mixer, mit Eiswürfeln und geiler Milch. Ey, da müssen wir eigentlich mal ein Rezeptvideo zu machen. Ich feiere den Shake so krass, wenn ich immer bei ihm bin, dann macht er mir den und ist echt auf Wolke 7. Ja. Und natürlich, das sind Designer-Way. Klassiker, ne?
Klassiker, ja, definitiv.
Perfekt.
Ja, glaub, dann
wär's das.
Ja, das wär's, ja.
Leute, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, je nachdem, wo ihr das hört. Ich glaube, bei Spotify kann man gar nicht bewerten, bei Apple Podcasts kann man eine Bewertung abgeben. Lasst uns da gerne mal wissen, wie ihr den Podcast findet, ob ihr noch auch potenziell Verbesserungsvorschläge habt. Gerne immer her damit. Und bei YouTube könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben, kommentieren und das Ganze in eurer Instagram-Story teilen oder an eure Freunde weiterschicken. Das hilft uns natürlich auch. Also da würden wir uns sehr freuen. Und dann wäre es das. Ja. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Und dann sind wir nochmal ein paar Wochen näher am Wettkampfgeschehen dann dran. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt.
Oh ja.
Aber bei mir geht jetzt gerade echt die Post ab.
Ja.
Geil.
Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen.
Boop, boop. Haut rein.
Macht's gut. Ciao, ciao.